Lob und Dank sei dem Herrn für seine Gnade und Treue, für das große Vorrecht, dass wir kommen dürfen, um anzubeten, dass wir glauben können, was Gott gesagt hat, dass wir nicht Anstoß nehmen an all dem, was menschlich unverständlich ist. Und wir könnten damit schon zu den ersten Menschen, zu Kain und Abel gehen und einfach die Frage stellen, warum hat Gott nicht verhindert, dass der eine den anderen erschlägt? Wir könnten die Geschichte Israels nehmen, als dieses Volk geknechtet und versklavt wurde. Die Ungläubigen könnten sagen, ja, Gott hatte es ja gut, er konnte das so schön vom Himmel alles ansehen, ohne dass er etwas getan hat. Man könnte fragen, und das haben Ungläubige getan, wo war er, als all die Juden ermordet, als sie vergast, als Mütter und Kinder, die doch wahrlich nichts verschuldet hatten, des Lebens beraubt wurden. Die Ungläubigen fragen, wo war da der allgegenwärtige Gott, an den ihr glaubt? Und man könnte fortfahren mit den Beispielen aus der Heiligen Schrift, aus der Geschichte, und sich die Frage stellen, zu welchem Zweck ist das alles geschehen? Und wenn wir keine andere Antwort wüssten, so haben wir ein, dass der Mensch, der an Gott glaubt, mit allem, was geschieht, einverstanden ist. Und Bruder Brenham sagt an einer Stelle, es ist einfach, das Gute hinzunehmen, aber das kann jeder. Und wenn die Dinge so kommen, wie wir sie haben möchten, das ist erträglich. Was aber wird, wenn alles ganz anders kommt? Wir werden in diesen Tagen manches betrachten mit Gottes Hilfe und alles mit dem einen Glauben und der einen Zuversicht im Herzen, dass Gott zu uns redet, uns ein besseres Verständnis für alles gibt und vor allen Dingen, dass wir zu begreifen vermögen, was er gesagt hat, wohl dem, der sich nicht an mir ärgert. Wohl dem, der nicht irre wird, der keinen Anstoß nimmt, und es ist ja immer wieder angeklungen, an allem haben nur die Ungläubigen Anstoß genommen, weil sie nicht in dem Licht des Wortes Gottes wandelten. Die Gläubigen haben keinen Anstoß genommen. Sie waren ja dazu bestimmt, all diese Dinge zu sehen, zu hören und zu glauben. Eins fiel mir auf. Gott hat zu Josef im Traum gesprochen. Und ich will euch heute den Unterschied zwischen einem göttlichen Traum und einem Traum sagen, der zustande kommt aufgrund menschlicher Gedanken. Ein göttlicher Traum ist genau im Gegensatz zu dem, was wir denken. Und euer Traum ist genauso, wie ihr gedacht habt. Ihr fühlt euch dann nur bestätigt und habt das, was ihr schon überlegt oder bewegt habt, das habt ihr dann geträumt. Das heißt in den Sprüchen, wo viel Beschäftigung über Dinge ist, da gibt es viel Träume und auch viel Verdruss. Aber der Traum Josefs war nicht entsprechend seinen Gedankengängen, denn er wollte ja auf und davon. Der Traum Josefs war ein göttlicher Traum, eine göttliche Weisung. Und ich meine, wir glauben an göttliche Träume. Aber all diese Träume, die aus dem vollen Magen kommen, auf die können wir alle verzichten. Und alle Träume, die der eigenen Überlegung entspringen, die brauchen wir keinem anderen zu sagen. Wir können uns höchstens schämen, dass wir so etwas geträumt haben. Aber es ist nun einmal immer beides da. Merkt ihr, dass diese Dinge einfach menschlich oder göttlich sein können, und wir müssen unterscheiden, woher sie kommen, zu welch einem Zweck sie dienen. Bei Josef war es eine schriftgemäße Weisung, denn schon hatte der Prophet im Alten Testament gesagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nun würden wir fragen, und es ist angeklungen, warum die Flucht? Die Flucht musste sein, auf das erfüllt werde, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nun könnten wir weiter fragen, warum hat es so sein müssen? Danach müsst ihr Gott fragen, und eines Tages oder in der Ewigkeit werden wir ihn nicht mehr fragen brauchen. Es wird alles beantwortet sein. Es wird alles zusammengefügt sein, ohne dass die geringste Frage übrig bleiben wird. Auf Erden haben wir sehr viele Fragen. Man könnte sagen, warum dieses und warum jenes? Eines Tages werden wir es wissen und erkennen und Gott dafür dankbar sein. Nun, wir haben ja diese Versammlungen so anberaumt, dass eine Anzahl von Tagen hintereinander sind. Der Sonntag ist die Unterbrechung. Wir warten natürlich darauf, dass nach dem Sonntag noch eine ganze Anzahl, die sich angemeldet haben, kommen werden, und dass wir gemeinsam in das neue Jahr hinübergehen werden und vielleicht manches, was zum Alten gehört, auch nur kurz behandeln, aber nicht um es mit in das neue Jahr hinüberzunehmen, sondern nur um es ein für alle Mal hinter uns zurückzulassen und dem Herrn zu vertrauen, dass er ein neues aus Gnaden schafft und das in mir, in dir, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist, und dass wir vorwärts gehen können und den Rest der noch so kurzen Zeit, die wir haben, dass sie gesegnet und dass Gott uns auch anderen zum Segen setzen könnte. Ich habe eigentlich den Eindruck gehabt, dass heute Vormittag nur eine Gebetsstunde ist, und nun hörte ich doch, dass ein Wort gebracht werden soll. Wir haben so viel Wort Gottes gehört. Ich glaube nicht, dass es einen Ort auf Erden gibt, wo so viel Wort Gottes verkündigt worden ist und wo so wenig Geschichten erzählt wurden wie hier. In den meisten Predigten, und das werden diejenigen wissen, die in anderen Gemeinden waren, gehört zu jeder Geschichte, zu jeder Predigt eine Anzahl Geschichten, die erzählt werden. Wir haben keine Geschichten erzählt. Wir haben nicht Gottes Wort gedeutet. Wir haben es verkündigt, so wie er es geoffenbart hat durch den Heiligen Geist. Aber im Gebet und im Gotterleben sind wir vielleicht zu kurz gekommen. Wir haben in der einen Predigt, die wir jetzt wohl übersetzten, gelesen, da sagt Bruder Brenhem, früher war es etwas Alltägliches, dass Gläubige berichtet haben, was sie mit Gott erlebten. Sie kamen zueinander und sagten, hör mal, das und das habe ich mit Gott erlebt. Und er sagte, es gehörte einfach zu dem gläubigen Leben, dass sich Gott immer wieder den Seinen offenbarte. Und dann stellt er fest und sagt, heute ist es nicht mehr so. Man hört nur noch ganz selten, dass Gott sich irgendeinem geoffenbart hat. Doch ich glaube, dass diese Zeit vorübergehen wird und dass wir zum Anfang zurückkehren und dass Gott derselbe sein muss am Ende, wie er es am Anfang war, und dass das Wort und der Geist die gleichen Wirkungen und Auswirkungen haben müssen in unserem gläubigen Leben. Es kann also nicht nur sein, dass wir Gottes Wort hören, sondern es muss ausrichten, wozu der Herr es gesandt hat. Es muss etwas Göttliches in uns sein, das offenbar wird, Erlebnisse, wie sie uns in der Bibel berichtet werden. Nicht, dass wir hinter diesen Erlebnissen herlaufen, nicht, dass wir den Gedanken haben, jetzt müssten wir uns anstrengen und besonders darum beten, dass dies oder jenes Große geschehe. Nein, es ist gerade umgekehrt. Es heißt, denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Nicht, sie werden ihnen hinterherlaufen. Sie werden sich bemühen, dass sie geschehen. Sie werden ihnen folgen. Wem werden sie folgen? Denen, die im Glauben dem Herrn vertrauen, die vorwärts gehen, die nicht auf die Umstände, sondern auf den Unsichtbaren schauen, als sehen sie ihn und ihn als treu erachten, der die Verheißung gegeben hat, dass er sie auch erfüllen wird. Hat nicht Gott jedes Wort der Schrift erfüllt? Sollte das nicht dir und mir lebendigen Glauben, Hoffnung und Zuversicht ins Herz legen? Hat Gott ein einziges Mal nicht über seinem Worte gewacht, um es zu erfüllen? Wir haben's ja im Einleitungswort gehört und könnten mancherlei Bibelstellen erwähnen. Josef mag doch nie an das prophetische Wort gedacht haben, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Vielleicht hat Herodes nicht einmal die Bibel gelesen und gewusst, was es bedeutet. Rahel weint um ihre Kinder und es ist ein Wehgeschrei auf den Bergen Israels. Und dann heißt es, so schlicht und einfach, auf dass die Schrift erfüllt werde. Und wie mein teurer Bruder sagte, es ging nur um den einen. Aber um den einen zu bekommen, haben so viele ihr Leben lassen müssen. Und was war es? Erfüllung der Schrift. Ich höre ein Weinen, Rahel weint um ihre Kinder. Wir könnten all diese Stellen aus dem Propheten Jeremia, da steht sie, und auch die anderen vorlesen und euch zeigen, wie alles erfüllt werden musste. Wir könnten heute sagen, dieser Herodes, dem hätte man den Kopf kürzer machen sollen, das können wir alles vergessen. Auf dass die Schrift erfüllt werde. Wir müssen ein Ja in unserem Herzen zu allem haben, was Gott in seinem Plan beschlossen hat. Nur dann werden wir es verstehen. Nur dann werden wir nicht irre daran werden, sondern von Herzen vertrauen und wissen, dass Gott es einfach so gefügt hat. Wir haben es auch schon gestern Abend erwähnt. Der Herr hätte doch Maria, die er erwählt hat, so bewahren können, er hätte sie einfach absondern können. Und doch nicht noch diesen Nebengedanken der Verlobung und dann den der anschließenden Hochzeit und all dieses, das hätte alles gar nicht sein brauchen. Aber dann hätten die Ungläubigen doch gar keine Handhabe gehabt gegen unseren Herrn, ihn in der Weise zu verdächtigen. Wir als Gläubige wissen, dass er der Erstgeborene sein musste unter vielen Brüdern. Und er war der Erstgeborene. Er kam hervor. Ihm galt der Segen Gottes. Denn alles Erstgeborene war gesegnet nach dem Gesetz Gottes. Das könnten wir gleich, das ist sogar vor der Gesetzgebung gesagt worden, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dass alle Erstgeburt dem Herrn geheiligt werden sollte. Mal sehen, die Gesetzgebung war in 19 und 20, natürlich, 2. Mose 13, heilige mir alles Erstgeborene. Was war's? Die Gesetzgebung war noch gar nicht da, aber der Gesetzgeber war da. Der Gesetzgeber hat geredet. Er brauchte nicht erst zu warten, bis die weiteren Kapitel kamen. Er hat die Dinge ausgesprochen. Auch hier in Vers 15. Alles oder von den Erstgeburten der Menschen und alles, was hervorkommt. Aber jetzt merkt euch diesen einen einzigen Satz. Aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne kaufe ich los. Jeden Erstgeborenen meiner Söhne kaufe ich los. Letzter Teil in 2. Mose 13, Vers 15. Jeden Erstgeborenen meiner Söhne kaufe ich los. Ihr wisst ja, wir könnten jetzt schon damit anfangen und uns darin vertiefen, wie Jakob den Erstgeburtssegen haben wollte. Und wir könnten weitergehen, wie uns ja hier einen Abend oder in einem Gottesdienst aus dem Hosea gelesen wurde. Ihr, die ihr ein Nichtvolk waret, sollt Söhne Gottes heißen. Gott hat all diese Dinge so wunderbar gefügt. Und die Seinen fügen sich Gott, denn sie erkennen, dass er es so gefügt hat. Denken wir an Josef. Was haben sie alles mit ihm gemacht? In die Grube hineingestürzt und sind davongegangen. Und wir würden doch sagen, das ist unbegreiflich. Es waren doch alles Söhne eines gesegneten Mannes. Sie waren doch alles Brüder. Und warum haben sie das getan? Und dann später kommt die einfache Erklärung. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit euer Leben erhalten wird. Wir würden sagen, wenn Gott einen Menschen voraussenden will, dann möge sich die ganze Familie versammeln. Der Vater, der ja damals noch Vater war und als Vater galt, als Haupt der Familie, wir würden meinen, er hätte seine Hände erheben, hätte Josef segnen sollen, denn er war ein Prophet, das wissen wir, das sagt die Bibel. Er hat sogar seine Hände gekreuzt, als er segnete im Hinblick auf zukünftige Geschicke. Und was war es? Er hat nicht seine Hände erhoben, wie wir es planen würden. Nein, seine Brüder, seine Söhne, waren eifersüchtig auf den einen Sohn, mit dem Gott etwas Besonderes vorhatte. Wir als Menschen möchten den leichtesten Weg, den Weg, der keine Widerstände, keine Schwierigkeiten, keine Probleme mit sich bringt. Aber das wäre doch dein Weg und das wäre mein Weg, das wäre aber nicht Gottes Weg. Was nützen uns unsere eigenen Wege, auch wenn sie noch so leicht wären? Sie führen doch nicht zum Ziel. Nur der Weg Gottes führt zum Ziel. Nun müssen wir die Wahl treffen. Willst du einen leichten, schönen, angenehmen, eigenen Weg? Nun gut, du kannst ihn gehen. Aber am Ende wirst du das Ziel nicht erreicht haben. Und dann die Frage, willst du einen dornigen, einen steilen, einen fast ungangbaren Weg, den Gott für dein Leben bestimmt hat, dann sage ja und Amen. Herr, das ist der Weg, den ich gehen möchte, um das Ziel zu erreichen. Wir könnten sogar bis zu unserem Herrn und seiner Kreuzigung kommen und uns die Frage stellen, mein Gott, gab es keine andere Möglichkeit der Erlösung? Nein, sonst hätte Gott sie ja genommen. Es gab keine andere Möglichkeit. Die Sünde, die dort im Garten Eden geschah, wir wissen alle, was es war, musste jetzt aufgelöst werden. Und das, was der Satan durch die Schlange verursacht hat und alles in den Tod gestürzt, das musste jetzt von Gott wieder in eine neue Schöpfung hineingebracht werden. Das hat Gott so getan. Musste unser Herr die Dornenkrone tragen? Musste er das alles? Ja, was hat Gott der Herr gesprochen, als der Fluch fällig war? Dornen und Distel soll der Acker tragen. Und im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Unser Herr rang in Gethsemane, dass sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde niederfielen und hat die Dornenkrone getragen. Und dann hat man ihn verhöhnt und gesagt, du bist ja der König der Juden, weissage uns, und du bist doch ein Prophet, weissage uns, wer es ist, der dich geschlagen hat. Wir könnten an all diesen Dingen stehen bleiben und fragen, warum hat es so sein müssen? Für uns gibt es kein Warum, für uns gibt es nur ein Darum. Darum, weil der Sündenfall geschehen ist, darum sind all die anderen Dinge geschehen und darum haben sie geschehen müssen. Für uns gibt es kein Fragezeichen, nur eine innere Bejahung dessen, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Denkt auch damals, als die Stadt Jerusalem zerstört wurde. Der Herr hat über Jerusalem geweint und gesagt, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann sagte, jetzt wird eure Städte verwüstet werden. Und er sagte, denkt daran, denn der Prophet Daniel hat schon darüber geweissagt, dass der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte stehen wird. Und wenn ihr Jerusalem von Kriegsheeren umlagert seht, dann mögen die Gläubigen ins Gebirge Judäas fliehen. Und was geschah? Das berichtet wohl Josephus in seiner Geschichtsschreibung, dass alle, die an diesen Jesus glaubten, sind geflohen und keiner von ihnen ist in der Stadt umgekommen, als sie total dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die Gläubigen flohen in das Gebirge Judäas und blieben bewahrt, weil sie dem Herrn geglaubt haben. Und das ist doch ein wunderbares Zeugnis, dass selbst Ungläubige dann ausstellen und berichten müssen von dem, was sich zugetragen hat. Wir wissen, so wird es auch jetzt sein. Schreckliches wird über die Erde kommen. Die Menschen werden den Tod suchen und ihn nicht finden. Aber ehe die schrecklichen Gerichte über diese Erde kommen, wird der Herr die Seinen abholen in seine Herrlichkeit. Und dann mögen wir fragen, ist Gott dann gerecht? Gott ist gerecht. Die Frage können wir uns alle sparen. Gott ist gerecht, wahrhaftig und treu in all seinem Tun. Wir haben ja schon genug bekommen. Mehr brauchen wir nicht. Die anderen, die jetzt übermütig sind, die nicht auf Gott hören, die in Saus und Braus leben, sie werden dann auch ihren Teil bekommen. Und das wird gerecht sein in den Augen Gottes. Wir haben hier ich glaube, es war die erste Versammlung, in der wir hier zum Gebet zusammenkamen. Da las Bruder Geidatsch dieses herrliche Wort aus dem Propheten Hosea. Ein Wort, das uns durch diese Tage begleiten soll, und zwar vom ersten bis zum letzten Tage, besonders die Verse, es ist Hosea 2 von Vers 23. Und an jenem Tage, da werde ich willfährig sein, so lautet der Ausspruch des Herrn. Da werde ich dem Himmel zu Willen sein, und dieser wird der Erde zu Willen sein, und die Erde wird dem Getreide, dem Wein und dem Öl zu Willen sein. In der Luther-Übersetzung steht hier das Wort, zu der Zeit werde ich den Himmel erhören, und der Himmel wird die Erde erhören, wenn Gott einem Menschen zu Willen ist, wenn Gott der Erde, dem Himmel zu Willen ist, dir und mir, dann naht er sich dir und mir, dann erhört er dich und mich, dann lässt er uns zukommen, was er uns in seinem Worte verheißen hat. Und wie wir sehen, ist es ja denen verheißen worden, die nicht zum Volke Israel gehören. Ihr könnt in Vers 25 lesen. Und ich will sie mir im Lande fest einpflanzen und der Ungeliebten Liebe erweisen und will zum Nichtvolk sagen, mein Volk bist du, und dieses wird rufen, mein Gott bist du. Das ist ein wunderbares Wort. Wir waren ein Nichtvolk. Dem Volke Israel galten nach Römer 9 die Gesetzgebung, die Verheißungen, die Bündnisse. Aber wir standen außerhalb all dieser Dinge. Und die Propheten des Alten Testaments. Und ich frag euch heute, merkt ihr, welch eine Freude es gewesen sein muss für die Apostel, das Evangelium aus dem Alten Testament zu verkündigen? Ich höre gar kein Amen. Sie hatten doch gar kein Neues Testament, aus dem sie hätten predigen können. Paulus und all die Apostel, sie mussten aus dem Alten Testament predigen, und das, was sie predigten, mussten sie mit dem Alten Testament belegen. Hier ist alles drin. Und deshalb schreibt ja Paulus an die Römer dieses bekannte Wort direkt im ersten Kapitel und sagt hier, ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, das Evangelium Gottes zu verkündigen, dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften voraus verheißen hat. Das Evangelium Gottes ist in den prophetischen Schriften im Voraus verkündigt worden und verheißen worden. Das menschliche Evangelium, das überall gepredigt wird, das frisieren die Menschen nach ihrer eigenen Art. Aber das Göttliche, das Evangelium Gottes, ist in den heiligen Schriften voraus verheißen worden. Und es gibt kein Evangelium, das von den prophetischen Schriften getrennt werden kann. Wer es trennt, hat die Wurzeln aus dem Boden herausgelöst, der sie nährt. Und wir brauchen diesen göttlichen Nährboden. Und das Alte Testament ist wahrlich ohne das Neue nicht vollkommen und umgekehrt. Beides gehört zusammen. Ihr, die ihr ein Nichtvolk waret, sollt mein Volk sein. Und nicht nur das, sondern Gott sagt zu ihnen und gibt die Verheißung, ich will der Ungeliebten Liebe erweisen und will zum Nichtvolk sagen, mein Volk bist du, und dieses wird rufen, mein Gott bist du. Als Thomas diese Worte ausrief, mein Herr und mein Gott, dann ist da viel mehr drin, als wir ahnen und ermessen können. Denn wenn wir von Gott erkannt worden sind, dann haben auch wir Gott erkannt in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn er zu uns sagt, dass ein Nichtvolk zu ihm, wird er sagen, mein Volk bist du. Hier haben wir's. Israel war das Volk. Aber die natürlichen Zweige sind ausgebrochen und die Zweige des wilden Ölbaums, so führt es Paulus in Römer Kapitel 11 aus, sind an ihre Stelle gesetzt worden. Bitte beachtet, nicht der Baum ist samt den Wurzeln herausgerissen worden, sondern einige Zweige sind abgehauen worden und wir sind hineingepfropft worden. Aber es ist die gleiche Wurzel, dasselbe Leben, das wir aus Gott empfangen haben. Wir werden sagen, du bist mein Gott. Etwas anderes bleibt uns auch nicht übrig, als diejenigen, die zu seinem Volke gehören, dass wir sagen, mein Gott bist du. Brüder und Schwestern, das ist eine Gnade unseres Gottes. Und dazu ist der Herr gekommen. Und in der Prophetie, die mit seiner Geburt, mit seinem Kommen zusammenhing, so haben wir es schon gelesen, ist ja auch von dem Heil für die Heiden die Rede gewesen. Nicht nur für Israel, sondern auch für die Heiden. Wo haben wir es jetzt in diesen Versen gelesen? Es muss sich in Lukas Kapitel 1 sein, wo Zacharias dieses Gebet ausgesprochen hat. Lukas 2, Vers 29. Herr, Nun entlässt du deinen Knecht, wie du ihm verheißen hast, im Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Soll ich euch zeigen, wo Paulus in Apostelgeschichte 13 die gleichen Worte gebraucht hat? Apostelgeschichte 13, hier lesen wir von Vers 47. Apostelgeschichte 13 von Vers 47. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du zum Heil werdest bis ans Ende der Erde. Merkt ihr die wunderbare Übereinstimmung? Man kann zum Propheten Jesaja zum 49. Kapitel gehen, man kann zu Lukas 2 gehen, man kann zu Apostelgeschichte 13 gehen. Völlige Übereinstimmung des Wortes Gottes, weil es immer derselbe Heilige Geist war, der geredet hat. Und ich sage euch, wenn es derselbe Heilige Geist ist, der mit uns redet, dann werden auch wir in völliger Übereinstimmung mit Gott und seinem Worte sein und die Verbindung mit ihm und untereinander haben. Für viele mag das damals neu gewesen sein, aber es hat gestimmt. Es ist nicht wichtig, ob eine Sache neu ist. Wichtig ist, dass sie stimmt und dass sie im Worte Gottes verheißen ist und dass wir biblisches Fundament unter unseren Füßen aus Gnaden haben. Für die Menschen damals, besonders für das Volk Israel, war das keine einfache Sache und auch sicherlich nicht für den Paulus. Aber wisst ihr, was er diesen Leuten vorher gesagt hat? Er hat ihnen vorher ein ganz scharfes Wort aus dem Propheten Habakuk gesagt. Und dann erst ging er über und hat die Verheißung aus dem Propheten Jesaja vor ihre Augen gestellt. Hier in Apostelgeschichte 13, da steht im 40. Vers, und dann Vers 41. Darum seht wohl zu, dass bei euch nicht das Prophetenwort zutreffe. Seht ihr Verächter, verwundert euch und vergeht. Denn ein Werk vollführe ich in euren Tagen. Ein Werk, das ihr gewiss nicht glauben würdet, wenn jemand es euch erzählte. Hier war eine Entscheidung gekommen. Und nicht, dass wir jetzt an einem Wendepunkt angekommen sind. Damals sollte das Heil von den Juden zu den Heiden gehen. Jetzt sind wir doch im Begriff, unsere Vollendung zu erleben. Und das Heil wird zu den Juden gehen. Damals sagte Paulus diesen Männern aus Israel, seht, ihr Verächter, verwundert euch und vergeht. Was nützt es uns, wenn Gott in unseren Tagen ein gewaltiges Werk tut und wir zu den Verächtern gehören und uns verwundern und dann am Schluss vergehen? Die Verächter werden vergehen, denn hier sagt das Wort, seht, ihr Verächter, verwundert euch und vergeht. Was nützt mir da die Verwunderung, wenn ich damit vergehe? Und warum vergehe ich? Weil ich ein Verächter gewesen bin. Und wer ist ein Verächter? der eine Sache verachtet, die Gott ihm anbietet. Also, es ist ein ganz ernstes Wort und Gott weiß, ich wollte aus dem Propheten Jesaja lesen. Dazu habe ich mich heute Morgen hierher gesetzt. Aber ich nehme alle Dinge aus der Hand des Herrn. Ich habe es gut genug begriffen, dass es keinen Wert hat, in den Gottesdienst zu kommen und schon sozusagen zu wissen, was man sagen soll. Gott gibt in der bestimmten Stunde das rechte Wort. Und wir sind ihm dafür von ganzem Herzen und von ganzer Seele dankbar. Damals konnte Simeon sagen, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Und ich meine, es war gestern hier in der Gebetsstunde, in der wir betont haben, dass unsere Gebete entsprechend dem sein müssen, was Gott jetzt tut. In ihren Gebeten gemacht? Nein, sie haben sich direkt durch den Geist leiten lassen, waren mitten in der Sache drin und haben biblische Prophetie in dem geistgewirkten Gebet zum Ausdruck gebracht. Und wir leben in der Zeit, in der biblische Prophetie sich vor unseren Augen erfüllt. Möge derselbe Heilige Geist, der das prophetische Wort geoffenbart hat, über uns sein und Gott wohlgefällige Gebete in uns bewirken, die seinen Thron erreichen, damit wir alle aus Gnaden gesegnet werden. Möge Gott diese Worte nehmen, sie fruchtbar machen, dass sie nicht leer zurückkommen. Oh, dass wir begreifen könnten, Gott tut ein Werk in diesen Tagen. Es war nicht die Entscheidung eines Mannes im Jahre 1933, um eine neue Bewegung anzufangen. Es war nicht die Entscheidung eines Mannes im Jahre 46, sich zu sagen, nun gut, jetzt werde ich's probieren. Nein, es war der Anfang des letzten Werkes Gottes, der Anfang, der zum Ende führen wird. Und das Ende wird bei Gott in der Herrlichkeit sein. Und der Abschluss auf dieser Erde in der bluterkauften Schar wird mächtig und gewaltig sein. Die nicht mein Volk sind, zu euch sage ich, mein Volk bist du. Und ihr werdet zu mir sagen, mein Gott bist du. Halleluja. Wir sind das Volk seiner Weide, die Herde seiner Hand. Und er hat uns herausgerufen, damit wir ihn erkennen und was er tut. Und aus Gnaden hat er auch uns erkannt vor Grundlegung der Welt. Halleluja. Könnt ihr alle glauben, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat? Alle, die erwählt sind, können es glauben. Und alle, die aus Gott sind, hören Gottes Wort. Mögen wir es heute nicht nur mit unseren Ohren, sondern mit unserem Herzen aus Gnaden gehört haben, gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn, unseres Gottes, der ein mächtiges Werk in diesen Tagen vollführt. Lasst uns nicht zu den Verächtern gehören, die sich stets verwundern und dann doch vergehen, sondern zu denen, die Anteil haben an dem, was Gott jetzt tut, und das von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Gott segne uns alle in Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet.
Himmlischer Vater, Wir danken dir von ganzem Herzen für dein gewaltiges Reden durch dein teures und heiliges Wort. Herr, wir wissen, noch hast du nicht aufgehört zu reden, noch bist du am Werke, auch in unseren Tagen. Und diese Worte, die Paulus an seinen Zeitgenossen gerichtet hat, sie sind nicht nur für sie gewesen, sondern auch für uns in diesen Tagen. Herr, lass uns in der Tat nicht zu den Verächtern gehören, sondern lass uns zu denen gehören, die dein Wort glauben, die es aufnehmen und die dir Dank dafür bringen. Herr, wir sind so froh, dass wir dir angehören dürfen, weil du uns gerufen hast, Herr. Herr, du kennst unsere Herzen auch heute Morgen. Du weißt um einen jeden, wie es um uns bestellt ist, o Herr. Aber meine Bitte ist, Herr, du wollest uns allen helfen, Herr, wo es noch nicht so ist, Herr, wie es sein soll. Hilf mir, o Herr, hilf meinen Brüdern, hilf allen, o Herr, die gekommen sind in diesen Tagen und die noch kommen werden. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für das prophetische Wort, Herr. Glory deinem wunderbaren Namen. In der Tat, Herr, die Apostel hatten keinen neuen Bund, Herr. Und sie haben die Propheten und das prophetische Wort auf den Leuchter gestellt. Herr, wir danken dir, dass du auch uns erleuchtet hast, dass wir das prophetische Wort betrachten und es leuchtet für uns. Halleluja. Preis sei deinem wunderbaren Namen. Herr, du hast dein Volk gerufen in diesen Tagen und du redest zu ihnen, Herr. O Herr, die Verächter werden vergehen, aber dein Volk wird deine Herrlichkeit schauen. Glory deinem wunderbaren und heiligen Jesus Namen. Halleluja. Amen. Amen. Amen.